Radio Oldtimer Specials.
Berardino, ein Junge und sein Autotraum. Diese Serie erzählt die Geschichte eines Traumes, der vor 54 Jahren begann. Im Jahr 1961 träumte ein 17-Jähriger, wie viele Jungs, von einem eigenen Supersportwagen, einem Ferrari 275 GTB oder einem Ford GT40. 5 Jahre später begann er mit dem Studium der Kfz-Technik. Parallel dazu machte er sich an die Realisierung seines Traumes. Johannes P. Paulussen aus Neuss, Konstrukteur und Autor, schildert auf spannende Weise, wie sein Traum Realität wurde. Sie hören heute die 8. Folge unter dem Titel »Von den ersten Fahrversuchen bis zur Zulassung«.
Nachdem die Hochzeit vollzogen war, waren noch schnell alle Anschlüsse bezüglich Elektrik- und Benzinversorgung fertiggestellt. Kurz darauf meldete sich der Berardino erstmals zu Wort. Die ersten Motorprobeläufe fanden zwar nur auf unserem Hof statt, an Lautstärke und Kernigkeit aber gewiss nicht zu überhören. Es dauerte dann auch nicht mehr lange, bis die ersten Rollversuche stattfanden, auch erstmals auf unserem Hof, aber mit sehr viel Drang nach draußen, auf die Straße. Und dann ging es auch unter großem Herzklopfen bei mir durchs Tor, hinaus auf die Straße, ohne Nummernschild zunächst, einfach nur mal zur Probe. Erstmal 100 Meter hin und 100 Meter zurück. Und meine Brüder machten die Fotos. Unser Elternhaus lag zwischen 2 Straßenkrümmungen, sodass ich leicht wenden konnte. Da war er nun, der erste Fahrversuch in meinem selbstgebauten Auto. Ein sehr erhebender Augenblick. Eine ganz besondere Art einer gewissen Jungfräulichkeit. Ich achtete nicht auf irgendwelche verdächtigen Geräusche, war es recht nicht darauf aus, das Fahrverhalten zu beurteilen. Diese Aspekte würden sicher bei den weiteren Fahrten immer mehr an Bedeutung gewinnen. Nein, jetzt war es einfach das berauschende Gefühl, erstmals fahrend in seinem selbstgebauten Auto zu sitzen. Das war Gänsehaut pur.
Bleiben Sie dran, hier geht es gleich weiter.
Radio Oldtimer, die ganze Welt der Oldtimer und Youngtimer im Radio.
Und weiter geht es mit Berardino, ein Junge und sein Autotraum.
Bezüglich unseres Elternhauses sagte ich, es lag zwischen 2 Straßenkrümmungen, sodass ich immer gut wenden konnte bei meinen ersten Fahrversuchen. Das war im Jahr 1972. Diese erwähnte Straße vor unserem Elternhaus gibt es seit einem Jahr nicht mehr. Und das Elternhaus gibt es auch nicht mehr. Alles ist den Baggern von Rheinbraun zum Opfer gefallen. Berardinos Geburtsort ist also im wahrsten Sinne des Wortes von der Landkarte verschwunden. Das ist sicher sehr traurig. Aber der Berardino macht das wett. Mit den vielen Lächeln, die er auf die Gesichter der vielen Menschen zaubert, die ihn bewundern. Zurück zu den ersten Fahrversuchen. Natürlich wollte ich so schnell wie möglich mit dem Auto auch mal längere Strecken fahren und dabei Bremsen, Lenkung und Fahrverhalten genau testen. Dazu holte ich mir beim Straßenverkehrsamt eine rote Nummer, sodass diese Fahrten auch gesetzeskonform absolviert werden konnten. In einer ersten ausgedehnten Probefahrt über mehr als 100 Kilometer überprüfte ich Federung, Bremsen, Lenkung, nahm nötige Einstellungen, Korrekturen vor und stellte letztendlich fest, dass der Berardino eine gut und zuverlässig funktionierende Technik hatte. Nur an die Höchstgeschwindigkeit, an die mögliche Höchstgeschwindigkeit, wagte ich mich nicht daran. Das tue ich bis heute nicht. Ja, das können Sie mir ruhig glauben. Damals wie heute ist es für mich überhaupt nicht wichtig, wie schnell der Berardino tatsächlich fahren könnte. Da denke ich immer an meine Berufsschüler, denen ich von meinem Traumauto erzählte. Die wollten immer gleich wissen, wie viel PS das Auto hat und wie schnell es fährt. Klar, ne? Die Jungs. Ich habe dann mit der Anspielung auf das rassige Aussehen immer gesagt, der Berardino ist im Stand schon so schnell, das glaubt ihr nicht. Zum Thema Rheinbraun und dass die Braunkohlebagger dafür gesorgt haben, dass der Geburtsort von Berardino von der Landkarte verschwunden ist. Dieses Thema habe ich auch im Buch von Berardino mehrmals aufgegriffen, unter dem Stichwort Zeitzeuge Berardino. In diesem Buch geht es auch um das Thema dieser Sendung, die komplette Entstehungsgeschichte des Berardino, mit Text und vielen Bildern. Es ist bei mir erhältlich.
Bleiben Sie dran, hier geht es gleich weiter. Und weiter geht es mit Berardino, ein Junge und sein Autotraum.
Ja, meine Berufsschüler. Und auf die Frage, wie viel PS der Berardino hat, habe ich immer gesagt, es gibt zwei Marken auf der Welt, die mit PS-Zahlen sehr zurückhaltend sind. Die eine Marke heißt Rolls-Royce. Heute, viele Jahre später, könnte ich mit diesem Gag nicht mehr kommen. In Zeiten des Internets sind auch diese Geheimnisse gelüftet. Es ist also auch kein solches mehr, dass der Berardino von einem 2 Liter 110 PS Porsche Motor befeuert wird. Aber es gibt nach wie vor Menschen, meist junge Leute, die das Erscheinungsbild des Berardino das nicht vermuten lässt. Wenn sie hören, da ist ein Porsche Motor drin und sie das auffällige Instrumentenpanel auf dem Motor sehen, dann meinen sie, dass sie da wohl auf rund 300 PS blicken. Zurück zur damaligen Zeit. Bei den ersten Fahrten über Land gab es tatsächlich einmal eine brenzlige Situation. Nicht weit von unserem Heimatort gab es einen Bahnübergang. Die eingleisige Strecke war wenig befahren, sodass die Schranke eigentlich immer hoch war. Die Tatsache, dass der Übergang kurz hinter einer Kurve lag, wurde mir fast zum Verhängnis. Denn als ich an einem wunderschönen Herbsttag mit dem Berardino um diese erwähnte Kurve bog, sah ich urplötzlich, dass die Schranke geschlossen war. Ich stieg sofort in die Eisen und kam gerade noch zum Stehen, auf der Oberkante der Böschung am rechten Straßenrand. Beide Vorderräder hingen in der Luft und ich atmete erstmal tief durch. Gott sei Dank hat der Berardino Hinterradantrieb. Er konnte sich rückwärts fahrend wieder aus der Affäre ziehen. Und ich wartete nach dem Schrecken in Ruhe darauf, bis der Zug vorbeifuhr und die Schranke anschließend wieder hochging.
Bleiben Sie dran, hier geht es gleich weiter. Und weiter geht es mit Berardino, ein Junge und sein Autotraum.
Sicher, damals wie heute ist es mir nicht wichtig, wie schnell der Berardino tatsächlich ist. Ich sagte es bereits. Andererseits berührte das Thema Geschwindigkeit das Projekt schon, was die beiden folgenden Geschichten gut zeigen. Bei meinen Probefahrten fuhr ich meistens über benachbarte Landstraßen, auch aus dem Grund, dass ich es nicht weit bis zu Hause hatte, wenn mal etwas passierte, wie man so sagt. Auf die nahegelegene Autobahn habe ich mich mit dem Berardino aber auch schon sehr bald begeben. Es war der Streckenabschnitt Aachen-Düsseldorf, der als Ablösung der vielbefahrenen Bundesstraße 1 gedacht war. Dieser Autobahnabschnitt war noch wenig befahren, weil er gerade gebaut worden war, sodass ich ziemlich unbehelligt Strömungsversuche machen konnte. Ja, Sie haben schon richtig gehört, Strömungsversuche. Natürlich musste der Berardino absolut strömungsgünstig sein bei der Linienführung. Aber als Diplom-Ingenieur für Kfz-Technik kurz vor dem Abschluss reizte es mich sehr, diese Strömungsgünstigkeit irgendwie auch unter Beweis zu stellen. Eine Windkanalzession kam aus Kostengründen natürlich nicht in Frage. Deshalb sollte der Beweis auf der Autobahn bei einer angemessenen Geschwindigkeit erfolgen. Ich beklebte eine Seite des Berardino mit Wollfäden und ließ meinen Bruder mit dem Auto fahren, gleichbleibend ca. 130 km/h. Ich saß in einem zweiten Wagen, den ein Nachbar steuerte, und fotografierte nebenher fahrend den Berardino. Von vorne, von hinten und von der Seite. Was soll ich sagen? Die Wollfäden lagen allesamt astrein im Luftstrom. Das bewiesen die Fotos. Nur an den Radausschnitten zeigten sich Verwirbelungen. Naja, das ist natürlich zu akzeptieren. Aber quasi wissenschaftlich war mit beeindruckenden Bildern der Beweis angetreten. Der Berardino hat eine strömungsgünstige Karosserie. Beeindruckende Bilder hin oder her. Mir ist schon klar, dass die absolvierte Prüfung in erster Linie eine Show war. Für eine wirkliche Aussage muss auch das Verhalten bei höheren Geschwindigkeiten und nicht nur bei 130 km/h überprüft werden. Und um genau dieses Thema höhere Geschwindigkeit geht es in der zweiten Geschichte, die ich nach dem folgenden Musiktitel auch erzähle.
Bleiben Sie dran, hier geht es gleich weiter. Und weiter geht es mit Berardino, ein Junge und sein Autotraum.
Bevor ich zu der Geschichte komme, greife ich etwas vor. Im Rahmen der TÜV-Abnahme, die knapp 2 Jahre später erfolgte, wurde die Höchstgeschwindigkeit von Berardino nicht festgestellt. Sie wurde von den TÜV-Ingenieuren geschätzt. Die Angabe in den Fahrzeugpapieren lautet 200 km/h. Diese Geschwindigkeit habe ich bis heute nie zu erreichen versucht. Dazu ist mir mein Traumauto wirklich zu kostbar. Im Übrigen muss das ja auch gar nicht sein. Schon bei weit geringeren Geschwindigkeiten ist der optische und akustische Auftritt von Berardino für mich beeindruckend genug. Gleiches gilt wegen der relativ kurzen Getriebeübersetzung auch für die Beschleunigung. Ich war im Übrigen nie ein Rennfahrer. Ich glaube auch nicht, dass ich das in meinem Alter noch werde. Warum also? Nun die zweite Geschichte. Die höchste Geschwindigkeit, die ich mit dem Berardino je gefahren bin, war 180 km/h. Das war in der damaligen Zeit auf der besagten Autobahn mit folgendem Hintergrund. Damals kam der Porsche 911 als eins der ersten Straßenfahrzeuge mit einem Frontspoiler. Es war der 2,7 Liter Carrera RS. Von Porsche wurde argumentiert, damit das Fahrzeug bei höheren Geschwindigkeiten, das Fahrzeug lief ca. 240 km/h, vorne nicht abhebt. Damals der Ansporn für mich, dem Berardino auch einen solchen Frontspoiler zu verpassen. Für den Berardino konstruierte ich einen Frontspoiler, der sogar noch eine etwas breitere Fläche hatte als der Porsche Frontspoiler. Nach der Montage prüfte ich im Geschwindigkeitsbereich von 80 bis 180 km/h die Wirkung dieses Spoilers. Das funktionierte folgendermaßen. An den Längslenkern der Vorderachse rechts und links hatte ich senkrechte Stäbe angebracht, die durch Löcher in den Kotflügeln der Karosserie über diese hervorragten. Anhand farblicher Markierungen auf diesen Stäben konnte ich die Lage der Karosserie während der Fahrt genau erkennen. Ich konnte also gut feststellen, ob der montierte Spoiler einen Einfluss auf die Stellung der Karosserie während der Fahrt hatte. Was soll ich sagen? Es war überhaupt kein Einfluss festzustellen. Zunächst hatte der Spoiler an sich keinen Einfluss, auch bei 180 km/h nicht. Zum anderen konnte bei den Fahrten auch festgestellt werden, dass die Karosserie bei allen Geschwindigkeiten in der gleichen Lage blieb, egal ob mit oder ohne Spoiler. Was so viel heißt wie, die Anströmung während der Fahrt betreffend, verhält sich die Berardino-Karosserie bei allen Geschwindigkeiten absolut neutral. Die Montage eines Frontspoilers beim Berardino macht also keinen Sinn. Er blieb also auch weg. Sähe im Übrigen auch wie ein Fremdkörper aus an der schönen Karosserie.
Bleiben Sie dran, hier geht es gleich weiter. Und weiter geht es mit Berardino, ein Junge und sein Autotraum.
1974 war ein ereignisreiches Jahr. Schon im Januar hatte ich mein Studium abgeschlossen. Ich war jetzt Diplom-Ingenieur für Kfz-Technik. Der Berardino war im letzten Jahr vor der Zulassung und in der Lage, auch weitere Strecken zu fahren. Entsprechend war auch meine Bereitschaft dazu. Da war es klar, dass ich mit dem Auto auch mal am Institut für Kraftfahrwesen der TH Aachen vorbeifuhr, die Stelle, wo ich die letzten Jahre meines Studiums verbracht hatte. Naturgemäß war dort die Bewunderung groß. 3 Wochen später wurde der Berardino sogar in Aachen ausgestellt. Er stand eine Woche lang auf einer Ausstellung, die die Fakultät für Kunststofftechnik an der TH ausrichtete. Titel: Prototyp GFK Handlaminat. Und auf dieser Ausstellung bahnte sich die längste Fahrt an, die der Berardino je auf eigener Achse absolviert hat. viele hundert Kilometer bis an die Ostsee. Und das kam so. Die besagte Ausstellung war stark besucht, nicht nur von Studenten. So kam an einem der Tage ein Herr auf mich zu und fragte mich, was halten Sie davon, mit dem Berardino Ostern zur Eröffnung unseres Golf- und Sporthotels am Timmendorfer Strand in der Vorhalle zu stehen, als Kontrast zu einem Vorkriegs-Alfa Romeo, den wir schon gebucht haben. Ihre entstehenden Kosten bekommen Sie selbstverständlich ersetzt. Ups, da war es, das erste PR-Angebot, verbunden allerdings mit einer verdammt langen Strecke. Hin und zurück rund 1000 Kilometer. Ich habe es gewagt. Mit meinem Bruder zusammen bin ich da hochgedonnert. Der Donner bezog sich nur auf die Lautstärke des Auspuffs. Gefahren bin ich nicht schneller als 130 km/h. Die Lautstärke hallte noch nach der Ankunft lange in unseren Ohren. Jedenfalls hatten wir schöne Ostertage dort oben. Das Hotel wurde zwar eingeweiht zu diesem Zeitpunkt, es war aber erst zur Hälfte fertig, nur die ersten 10 Etagen. Die übrigen 20 Etagen waren noch im Rohbau. Die oberste Etage mit dem herrlichen Ausblick war nur über Treppen zu erreichen. 20 Etagen und Treppen. Ein schönes Stück Arbeit. Aber es hat sich gelohnt. Der Ausblick war wirklich fantastisch. Der Berardino jedenfalls kam wieder heil zurück in seine Heimat. Apropos PR. Die Rheinische Post Düsseldorf brachte in ihrer Osterausgabe 1974 einen großen Bildbericht über den Berardino und seinen Erbauer. Das war der erste Zeitungsbericht vom Berardino und blieb für eine sehr lange Zeit auch der einzigste.
Bleiben Sie dran, hier geht es gleich weiter. Und weiter geht es mit Berardino, ein Junge und sein Autotraum.
In der Endphase des Baus wurde noch einige Feinarbeit am Fahrzeug vorgenommen, sodass der Berardino schließlich im Herbst 1974 dem TÜV vorgeführt werden konnte. Ich war mit dem Fahrzeug im Hof der TÜV-Prüfstelle in Köln vorgefahren und begab mich zu meinem Prüfingenieur in die erste Etage des Gebäudes. Oben auf dem Flur ankommend, sah ich etliche Leute am Fenster stehen. Einer sagte, schaut mal, was ist denn das für ein Bomber? Ich schaute auch durchs Fenster und sah, dass der Berardino gemeint war. Das ist mein Auto, sagte ich. Mein selbstgebautes Auto, fügte ich stolz hinzu. Da sah ich in einige offene Münder. Zusammen mit meinem Prüfingenieur sahen sich noch drei weitere Ingenieure den Berardino an, nicht um eventuelle Mängel aufzudecken, nein, sondern aus reinem Interesse. Kam ja schließlich nicht alle Tage vor, dass ein Eigenbau auf dem Hof stand. Was die Mängel betraf, oder besser gesagt die Dinge, die zu beanstanden waren, da fand mein Prüfingenieur circa 2 Stunden lang schon einige heraus. Es waren 30 an der Zahl. 30 Dinge, die zu beanstanden waren. Gott sei Dank sank die Zahl der Beanstandungen auf 10, nachdem geklärt war, dass der Berardino zunächst wohl nicht in Serie gehen sollte. Da hatten die Prüfer wohl doch ein Einsehen und Verständnis dafür, dass ich den Berardino für mich persönlich gebaut hatte, dass wahrscheinlich niemand anderer als ich selbst mit dem Auto fahren würde. Trotz alledem gilt für die Zulassung eines Einzelstücks, wie es der Berardino ist, genauso wie für alle Serienautos die Straßenverkehrszulassungsordnung. Und was dort nicht explizit erwähnt ist, kann in den dazugehörigen Bauvorschriften und Richtlinien nachgelesen werden. Dazu ein schönes Beispiel für eine der 10 Beanstandungen, die ich beheben musste. Bei der Prüfung des Fahrersitzes wurde festgestellt, dass er nicht verstellbar war und dass er das aber sein muss. Das steht in den Bauvorschriften der Straßenverkehrszulassungsordnung drin und die muss der TÜV beachten. Logisch, ich hatte den Sitz auf meine Person und auf meine Beinlänge zu den Pedalen genau passend eingebaut. Das stand nun im Widerspruch zu den Vorschriften. Der TÜV-Ingenieur sagte kurzerhand, bringen Sie vorne am Sitz eine kleine Schiene an, mit der Sie den Sitz nach vorne verstellen können, dann ist das schon in Ordnung. Diese Lösung war streng genommen sicher nicht im Sinne der Richtlinien. Schließlich bin ich nur 1,70 Meter groß. Mit der vorgeschlagenen Verstellung passten nur noch kleinere Menschen, als ich es bin, in den Berardino. Glücklicherweise stand in den Richtlinien verstellbar und nicht verstellbar für Körpergrößen von bis. An der Entscheidung des TÜV-Ingenieurs, wie ich das Problem lösen könne, war wieder mal klar zu erkennen, dass sie es alle eigentlich gut mit mir meinten. Also schimpft bitte nicht über den TÜV. Manchmal ist er doch nicht so brastig und so hart, wie manche das erlebt haben. Für die Behebung aller Mängel und Beanstandungen hatte ich über den Winter zu tun. Ich fuhr ein zweites Mal in Köln vor und im Frühjahr 1975 erhielt der Berardino endgültig den Segen des TÜV. Bis hierhin hatte ich rund 7000 Arbeitsstunden in die Realisierung meines Traums investiert.
Bleiben Sie dran, hier geht es gleich weiter.